Jeder Mensch braucht ein Stück Erde, doch wie gehen wir damit um? Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Episode, in der wir uns mit den drängenden Themen Bodenschutz, Leerstandsaktivierung und Baukultur in Österreich beschäftigen. Wussten Sie, dass täglich über 11 Hektar Boden, das entspricht etwa 16 Fußballfeldern, in Österreich verbaut werden? Oder dass ein Viertel des gewidmeten Baulands brach liegt und gleichzeitig weiterhin umgewidmet wird? Diese Entwicklungen haben weitreichende Folgen für unsere Ernährungssouveränität, das Orts- und Landschaftsbild sowie die Lebensqualität. Ich freue mich, dass wir heute mit Frau Diplom-Ingenieurin Caroline Rothlauer die Ursachen dieses Bodenverbrauchs und mögliche Lösungsansätze diskutieren dürfen. Frau Diplom-Ingenieur Rothlauer ist Architektin, leitet ein Architekturbüro, ist Projektentwicklerin und Bau- und Ortsbildsachverständige. Sie lehrt auch an der Technischen Universität sowie an der Fachhochschule in Graz. Und wir kennen sie auch als eine profunde Vortragende und Publizistin. Liebe Caroline, herzlich willkommen bei mir im Podcast und danke, dass wir zu diesem wichtigen Thema und auch für die Landwirtschaft wichtigen Thema heute sprechen dürfen.
Ja, danke für die Einladung. Ich finde es ganz toll, das Thema zu besprechen, weil ich finde, dass das Thema Landwirtschaft, die du schon gesagt hast, Architektur, Baukultur, Tourismus, Lebensqualität, das passt alles zusammen. Das hängt alles zusammen.
Warum ist dir dieses Thema so wichtig? Du bist ja Architektin, jetzt könnte man sagen, eigentlich geht es ums Bauen.
Ja, ist richtig. Aber man merkt auch mit der Zeit, dass man einfach sein Denken umwandeln wird müssen, weil wenn man durch die Gegend fährt und schaut, wie viel Zersiedelung auch passiert, wie viel Boden in Anspruchnahme passiert, muss man sie letztlich auch an der eigenen Nase nehmen und sein Denken, sein Wirken hinterfragen und auch hinterfragen, warum wir in Österreich so wahnsinnig viel Boden verbrauchen, weil das Thema geht uns schließlich alle an. Also jeder Mensch, wie du eingangs gesagt hast, braucht ein Stück Boden und gerade in der Bauwirtschaft verbrauchen wir sehr viel. Das heißt, ich sehe da gleichzeitig mich als Teil des Problems, aber vielleicht auch als Teil der Lösung.
Wo steht Österreich in dieser Bodenverbrauchsgeschichte? Sind wir da gut unterwegs? Wie schaut es da aus?
Gut unterwegs, ja. Wir sind eigentlich Europameister, aber leider im negativen Sinn. Also Österreich tatsächlich ist im Bodenverbrauch, auch im europäischen Vergleich, an der Spitze. Mhm. Bodenverbrauch heißt aber nicht nur jetzt Häuseln hinbauen und Gebäude bauen, sondern auch was Straßenbau anbelangt, was Infrastruktur und Supermärkte anbelangt. Ist unser grünes Österreich und unser grünes Steiermark da noch einmal an unrühmlicher Spitze. Und ich glaube, deswegen haben wir auch alle miteinander Handlungsbedarf.
Warum sagst du Handlungsbedarf? Weil es uns irgendwann einmal erwischen wird?
Genau, in mannigfaltiger Hinsicht kann es uns erwischen, weil das Thema Boden betrifft, wie du eingangs auch gesagt hast, die Ernährungssouveränität. Mhm. Und ich bemerke, dass in der öffentlichen Diskussion oft nur gesprochen wird darüber, wie viele Flächen braucht man zum Bauen, für Straßen, für Gewerbe, für Industrie. Aber die rückwärtige Rechnung wird nie aufgestellt, wie viel Boden werden wir brauchen und auch unsere Nachkommen, um uns noch souverän in der Zukunft ernähren zu können. Und da sind wir jetzt schon in einem Feld, wo es schon langsam eng wird, wo man schon einen Hebel umstellen kann, aber wo wir uns jetzt wirklich intensiv damit beschäftigen sollten. Man merkt da durch die Umweltkatastrophen, die zunehmen, dass der Boden natürlich auch seine ökologische Funktion nicht verlieren darf. Und je mehr dort verbraucht, zersiedelt und betoniert wird, desto weniger Wasser kann abrinnen, sommerliche Überhitzung nimmt zu. Und letztlich, da komme ich jetzt wieder zu meiner Sparte zurück, ich bin auch Ortsbildsachverständige, wir wohnen in einem Tourismusland. Ich denke mir auch, der Erhalt der Baukultur und auch unserer Kulturlandschaft, die möglichst frei von Gebäuden sein soll, ist ja ein wesentlicher touristischer Aspekt. Warum kommen die Leute zu uns oder wo fährt man selber hin gerne auf Urlaub, wo es schön ist, wo belebte Ortskerne sind. Man fährt sicher nicht in einen Ort, um anzuschauen, wie das neueste Einkaufszentrum entsteht. Das sind nicht Destinationen, wo es einen hinzieht. Und darum sollte man, glaube ich, sorgfältig damit umgehen, weil für den ersten Eindruck gibt es bekanntlich keine zweite Chance.
Ja. Was sind die großen Stellschrauben oder die Gründe, warum wir im negativen Sinn Europameister sind, sind die in der Politik zu suchen, dass die Gemeinden sozusagen schauen, dass möglichst viel Industrie hinbekommen, oder was sind die Ursachen?
Es ist ein bisschen eine Klaviatur an Maßnahmen. Ganz zuvorderst ist der steigende Wohlstand. Also wo unsere Großeltern vielleicht noch unter mehreren Generationen in einem Haus gewohnt haben, ist es jetzt so, da werden wir uns beide auch nicht ausnehmen, dass einfach kleinere Haushalte mittlerweile sind. In den 70er Jahren, wo ich zum Beispiel auf die Welt gekommen bin, ist man durchschnittlich mit 22 Quadratmeter Wohnflächen ausgekommen, pro Person. Mhm. Jetzt bin ich knapp 50 und ich brauche jetzt 47 Quadratmeter, also mehr als das Doppelte. Und das erklärt auch viel. Weil es ist ja auch spannend, das Bevölkerungswachstum in Österreich nimmt gar nicht so stark zu, wie unser Bodenverbrauch, unsere ganzen Wohnbauten, die überall entstehen, zunehmen. Also man plant da teilweise, glaube ich, ein bisschen am Bedarf vorbei. Okay. Und die Verantwortung, weil du die Gemeinden angesprochen hast, liegt sicher nicht nur bei den Gemeinden, sondern letztlich bei uns allen Planern, Bauwerbern, aber natürlich auch Entscheidungsträgern, um das wieder in den Griff zu bekommen.
Jetzt da hast du den Wohlstand angesprochen, jetzt kennt man aber, und du hast, ich habe in deinem Vortrag gehört, den du bei der Europatage gehalten hast, Bayern, ist es anders, die haben aber auch Wohlstand, oder?
Ich finde das auch interessant, weil zum Beispiel unsere Nachbarländer, die Dachstaaten, also Deutschland, Schweiz und so weiter, Südtirol möchte ich ja hineinnehmen, gerade Bayern ist ein sehr, sehr vorteilhaftes Land, wenn man drüber fliegt mit dem Flieger, sieht man das ganz deutlich, wenn man über Österreich fliegt. Zersiedelung, Verbauung, Straßen, Einkaufszentren, Kreisverkehre, zack, zack. Sobald man über der Landesgrenze ist, kompakte Ortskerne, Landwirtschaft, die sich noch ausbreiten kann, wenig Nutzungskonflikte, weil eben da die Bebauung und dort die Landwirtschaft ist, ist darauf zurückzuführen, dass die einfach wesentlich strengere Bodenpolitik betreiben und das schon seit vielen Jahren, also strengere Raumordnungswerkzeuge auch haben für die Gemeinden. Und natürlich vielleicht auch bessere Bewusstseinsbildung. Und da merkt man halt ganz klar, dass es sehr wohl möglich ist. Und weil du sagst Deutschland, ich finde das spannend, das Autoland Deutschland zum Beispiel hat pro Person gesehen nur halb so viel Straßenlaufmeter wie wir in Österreich. Und die kommen auch von A nach B. Also es wird auch so funktionieren. Wir haben ein bisschen eine Überinfrastrukturalisierung in Österreich, die natürlich maßgeblich dann zum Bodenverbrauch und auch zu dieser Zersiedelung und dem Wegfall von schönen Orts- und Landschaftsbildern beiträgt.
Wo siehst du die großen Stellschrauben, die wir jetzt in Österreich anwenden? Was können wir von Bayern lernen, auch wenn wir jetzt erst beginnen? Und wo sind die großen Widerstände? Man ist auch die Landwirtschaft wahrscheinlich mit beteiligt. Man will Grund verkaufen, möglicherweise um sich einen Stallbau zu leisten, oder? Das ist ja auch ein Geschäftsmodell. Für manche.
Es ist ein Geschäftsmodell, logischerweise, weil natürlich Wohnland wesentlich mehr wert ist als Grünland. Und ich verstehe da natürlich auch die Grundstücksverkäufer oder Landwirten, wenn die sich auch gegenfinanzieren müssen für die großen Ausgaben, die sie jetzt natürlich auch haben in ihre eigene landwirtschaftliche Infrastruktur. Aber die Folgen sind natürlich weitreichend und das darf man sich nicht schönreden. Wenn die Bodenpolitik, sprich die Raumordnung, etwas strenger wäre, wäre das, glaube ich, im Sinne aller. Und ich bin sogar oft schon gefragt worden, ob der Bodenschutz nicht ein Thema für die Verfassung auch wäre. Und ich glaube auch, das wäre notwendig, dass einfach so ein grundsätzliches Bekenntnis dazu, dass man mit dem Boden sorgsam umgeht, auch verankert ist gesetzlich.
Wir sind ja ein föderalistischer Staat. Also natürlich. Das heißt, die Bundesländer haben sehr viel Kompetenz in dem Bereich und dann natürlich auch die Gemeinden. Und wahrscheinlich, weil es doch eine Ressource ist, die eine hohe Bedeutung hat.
Selbstverständlich. Und Raumordnung soll ja im öffentlichen Interesse passieren, nicht im Privatinteresse. Und ich glaube, da gibt es durchaus noch Luft nach oben, wie man das strikter regeln kann. Ich würde die Kompetenzen immer bei den Gemeinden sehen, weil die wissen, wie ihr Dorfstruktur, ihr Siedlungspolitik auch zu funktionieren hat. Das würde ich nicht zentralisieren. Aber die Werkzeuge, die man den Gemeinden zur Verfügung stellt, sprich gesetzliche Werkzeuge, sollten schon einmal dringend revidiert werden. Und da sind wir bei einem Punkt, weil du mich nach Hebeln gefragt hast.
Was unter Werkzeuge? Du meinst die gesetzlichen, die Stiepfel, die man setzt sozusagen.
Die Stiepfel, die man setzen
kann man nicht aus.
Als Gemeinde, genau. Also dass man zum Beispiel wie in Bayern oder Südtirol eine Art Flächenbilanz hat, dass man sagt, es darf erst neu ausgewiesen werden, wenn nachgewiesen wird, dass dort was rückgebaut wird oder dort was kompensiert, nachverdichtet wird, dann tut man sich schon wesentlich leichter, selbstverständlich. Und jetzt gibt es aber einen Riesenhebel, den man in diesen Diskussionen oft nicht findet und der meines Erachtens noch wesentlich ist. Österreich verfügt über wahnsinnig viele leerstehende Gebäude. Die sind schon mal gebaut worden, die sind schon mal gezahlt worden, die sind errichtet worden, die haben ihre gewisse CO2-Bilanz schon hinterlassen. Und die stehen leer. In Österreich sind es um die 40.000 Hektar. Und das ist schon eine enorme Fläche. Das ist ungefähr die Fläche von Wien, von der Bundeshauptstadt, steht leer. wird oft nicht umgebaut, weil auch wieder unsere Regulatorien, unsere Gesetzesvorlagen meiner Meinung nach für Altbausanierung, für Umbau, für Nachnutzung, für Aufstockung zu strikt sind.
Das heißt, das Gebäude hat einen gewissen Status und es ist schwer, es zu sanieren, weil ich auf viele rechtliche Belange
nicht eingehen kann. Weil das Gesetz sich eigentlich auf einen Neubau hin orientiert. Es gibt gewisse Raumhöhen vor, gewisse Fenstergrößen, Niveaus und so weiter. Und das ist natürlich mit einem Neubau wesentlich einfacher umzusetzen als mit der Sanierung. Das heißt, es wäre dringend notwendig, dass man für den Sanierungsfall, für Bestandsumbauten, für Nachnutzungen, für Leerflächenaktivierung eine eigene Gesetzeslage einführt, wo die Regulatorien doch ein bisschen obergeschraubt sind und weniger strikt sind.
Okay, warum gibt's die Regulatorien zu den Raumhöhen? Es hat ja auch was mit Schutz zu tun, oder?
Genau, also hat es in dem Fall sogar mit Hygiene zu tun. Also okay. Es muss ein gewisses Luftvolumen einfach gesichert sein. Aber ich habe selber mal den Fall gehabt, wo man ein historisches Gebäude in ein Café umbauen wollte, was ganz wichtig gewesen wäre für den Ort. Und dann sagt eben der Gesetzesgeber, es fehlen nach oben 5 cm Raumhöhe. Dann kommst du nicht mehr weiter und dann überlegt man sich schon, macht man das lieber gar nicht, das Projekt, oder reißen wir es ab oder bauen wir daneben was Neues, und das sollte eigentlich nicht der Status quo sein. Weil ich glaube, 5 cm Raumhöhe funktioniert in Italien, in Frankreich, überall, wo man halt so ist, in netten kleinen Cafés genauso, und das müsste auch bei uns in Österreich möglich sein.
Okay, in wessen Kompetenz würde das liegen? Wieder in den Länderkompetenzen? Oder
kann man das ist zum Teil Bundeskompetenz, also das ist natürlich Arbeitnehmerschutzverordnung, das ist Gewerberecht, aber auch Baurecht. Mhm. Also wir sind sehr überreguliert teilweise. Ja. Wenn was natürlich Gefahr für Leib und Leben darstellen würde, sagen wir Brandschutz.
Ja, ist klar.
Völliges Verständnis, dass man das so hat, wie man hat. Aber es gibt gewisse Punkte, die man durchaus vereinfachen könnte. Und da müssten wir alle miteinander dran arbeiten, dass diese Regulatorien ein bisschen aufgeweicht werden zugunsten des Umbaues anstelle des Neubaues.
Ja. Ich meine, jeder von uns sieht ja auch, dass die Ortskerne ausgedünnt werden oder aussterben und außen wächst es sozusagen wie ein Krebsgeschwür. Mhm. Das ist ja bekannt. Mhm. Was sind da deine, da geht es eh auch um Nutzung von Altgebäuden, das wäre eine Variante. Genau. Was sind da deine großen Hebel, die du siehst, wo man reagieren müsste? Gibt es da was?
Es ist ein wesentlicher Punkt.
Über das denken viele nach und keiner schafft es, oder?
Und jeder hat die gleichen Probleme, aber man muss sagen. Ja. Und da sind wir wieder bei der Aufenthaltsqualität, wo ich mir denke, so ein Ortskern, so ein Dorfgefüge ist ja für uns immer Teil des heimatlichen Gefühls, finde ich. Also das ist was einem vertraut ist von früher, wo man durchgegangen ist, wo kleine Geschäften waren, wo eine gewisse Aufenthaltsqualität da war. Und die verweisen zunehmend, auch in unserer Region.
Ja, ja.
Also das ist wirklich traurig, in ganz Österreich der Fall. Und da muss man dringend den Fokus drauf legen. Da gibt es einen Grundsatz, der heißt Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Also alle Maßnahmen, die eine Gemeinde setzt, sollten den Fokus drauf legen, im Innenraum zu bleiben. Und ich denke mir oft, gerade als Gemeinde, als Kommune, muss man da mit gutem Beispiel vorangehen und zum Beispiel die eigenen Kommunalgebäude, Gemeindeamt, Schulen, Kindergärten, was auch immer, unbedingt drinnen lassen. Mhm. Auch wenn es schwieriger ist, weil eng, weil keine Parkplätze, weil viele Nachbarn und so weiter. Aber es gibt die Möglichkeiten, dass man das tut. Und die westlicheren Bundesländer, Tirol, Vorarlberg, sind da, glaube ich, schon einen Schritt weiter. Da ist das Bekenntnis dazu, dass man nur mehr im Ortskern baut und den noch verdichtet, wesentlich stärker als noch bei uns. Also man braucht das Rad vielleicht gar nicht neu erfinden, sondern sie nur dort Anleihe nehmen, wie das dort so funktioniert. Und wenn dann diese Ortskerne wieder belebt sind, dann merkt man, was das wieder für Frequenz bringt, wie gern man sie dort aufhält. Also eigentlich eine Win-Win-Situation.
Man kann ja Fläche auch dreidimensional ein bisschen denken. Haben wir im Baurecht nicht auch das Problem, dass wir nicht in die Höhe bauen dürfen, auch als Privater? Mhm. Weil du hast vorher erwähnt, Familien sollen vielleicht wieder ein bisschen mehr zusammenwohnen, mehrere Generationen in einem Haus. Mhm. Und es tut ja oft gut, wenn man doch ein bisschen getrennt ist in manchen Phasen. Und da wäre dann halt die Höhe ein Thema. Ist das nicht auch ein Lösungsansatz,
dass Absolut. Man die Höhe ein bisschen mitbaut? Und weil du sagst, die Familien sollen wieder zusammenrücken, du wirst lachen, aber ich merke jetzt wirklich auch in meiner Bauherrschaft, in meinem Betätigungsfeld, dass der Trend sowieso da wieder hingeht. Mhm. Warum? Weil das Thema Kinderbetreuung ist natürlich relevant, das Thema Altersversorgung ist relevant und letztlich auch die Baukosten. Mhm. Jetzt ist eigentlich da ein Trend umgekehrt zu vermerken, und das finde ich spannend und großartig, dass man eigentlich wieder zusammenfindet als Großfamilie und Synergien bildet. Aber wie du richtig sagst, im Gegensatz zu früher möchte man natürlich seine eigenen vier Wände und seine Privatsphäre. Mhm. Und da gibt's wunderschöne Best-Practice-Beispiele, die sogar demnächst in einem Buch publizieren darf, wo das nachgewiesen wird, welche Schritte man setzen kann bei einem Bestandshaus, um das für mehrere Generationen wieder wohnbar zu machen. Die Nachverdichtung, ja, ist eine mögliche Maßnahme, wie man das gut regeln kann, ohne zusätzlichen Bodenverbrauch, also in die Höhe bauen. Man muss natürlich die Balance finden, dass trotzdem das Orts- und Landschaftsbild nicht beeinträchtigt wird. Weil gerade in den historischen Ortskernen, wo man da jetzt nochmal drei Stöcke aufgebaut, hat das natürlich gewisse Rahmenparameter. Also da muss man sensibel damit umgehen. Aber ist eine gute Möglichkeit, selbstverständlich. Ja.
Wie können Gemeinden und Städte Anreize setzen, damit das Problem nicht noch weiter ausufert, sondern in die positive Richtung wir uns entwickeln?
Erstens Vorbildwirkung, also die eigenen kommunalen Baustellen ins Zentrum bauen, wie wir vorher schon erwähnt haben. Zusätzlich wäre es natürlich sinnvoll, gewisse Förderanreize zu setzen und auch Pull-Faktoren. Einer, der mir da einfällt, das wollte ich schon lange mal umsetzen, in Oberösterreich machen sie jetzt teilweise, so eine Förderung von kleinen Machbarkeitsstudien. Also wenn ich ein Häuselbesitzer bin in einem Ortszentrum und nicht weiß, ich habe zum Beispiel das Haus von der Oma geerbt und weiß nicht, was kann ich aus dem Haus machen, was kostet mir das, welches Potenzial hat das? Da gibt's Gemeinden in Oberösterreich, die das jetzt auch landesgefördert an lokale Planer vergeben, die kleine, kompakte, günstige, also kostengünstige Machbarkeitsstudien erstellen.
Das verstehe ich jetzt nicht
wo
ganz.
Wo man zum Beispiel
angenommen, ich habe so ein Haus oder es gibt ein Haus in der Gemeinde, dann sagt die Gemeinde, was könnten wir daraus machen?
Und genau.
Die überlegen sich was Sinnvolles.
Genau.
Denkst du an das?
Ja, genau. Mhm. Dass man zum Beispiel sagt, das wäre groß genug, dass du im Erdgeschoss ein kleines Büro einbaust oder einen Friseursalon oder ein Café. Im Obergeschoss, wenn wir es umstrukturiert hätten, 2-3 Wohneinheiten Platz. Man könnte in die Richtung noch was anbauen oder das zurücknehmen. Also so ganz kleine Potenzialanalysen, die natürlich Fachleute machen müssen, aber wo man mal grundsätzlich ein Gefühl dafür bekommt als Laie, siehst, das Haus, was ich geerbt habe, hätte das und jenes Potenzial. Mache ich Variante A, kostet so viel, B so viel, das rechnet sich in so vielen Jahren. Und das wären dann so klassische Anreize, wo diese Hemmschwelle genommen wird, vielleicht ein altes Haus zu sanieren.
Okay. Natürlich das Risiko, wenn ich der Besitzer dieses alten Hauses bin, das Risiko bleibt mir, ob ich dann wirklich das Café hineinbekomme, der das betreibt. Mhm. Oder weil das sehen wir ja auch, wir haben ja teilweise in unseren Orten in der Gegend, es geht dann die Apotheke aus dem Ortskern hinaus oder es geht das Blumengeschäft hinaus.
Genau.
Das Café geht hinaus oder hört sich auf. Mhm. Und dann kriegt der Bürgermeister vielleicht sogar den Vorwurf, dass das passiert. Ja. Aber er kann ja nicht sagen, okay, ihr müsst jetzt da drinnen bleiben, weil ich es euch sage, sondern die gehen ja aus wirtschaftlichen Gründen vielleicht oder Generationswechsel oder
absolut,
hinaus. Also das Problem hat man natürlich schon. Mhm. Und da sind ja auch wieder wir alle dann im Boot.
Klar.
Wenn wir dort nicht einkaufen, wenn wir nicht in das Café gehen, dann dürfen wir uns auch nicht beklagen, wenn sie
wegsiedeln,
oder?
Darum sage ich, dass das der Problemfaktor ist, nicht bei Einzelnen zu suchen. Du sagst es genau, wie du sagst, wenn ich jahrelang nicht in das Blumengeschäft gehe und dort was kaufe, trage ich natürlich aktiv dazu bei, dass sich das irgendwann nicht mehr rechnet. Also es liegt sicher an uns allen, wobei man ehrlich sein muss, ein gewisser Strukturwandel ist im Laufen. Also natürlich, der Einzelhandel hat es zunehmend schwer, weil wir alle, und da nehme ich mich bitte nicht aus, auch im Internet viel einkaufen. Mhm. Das trägt natürlich dazu bei, dass diese schöne kleine Geschäftsstruktur, wie wir sie noch aus der Jugend vielleicht kennen, ich war unlängst in Graz, habe das Gleiche bemerkt, die ganzen netten kleinen Geschäftssterben aus, das hat natürlich auch mit einem Wandel in der Wirtschaft zu tun, den wir nicht mehr aufhalten können. Aber umso geforderter sind wir, dass wir dann für diese Ortszentren vielleicht andere Nutzungen reinbringen. Da gibt's ganz pfiffige Beispiele.
Was verstehst du da?
Zum Beispiel Coworking-Bereiche. Sehe ich jetzt ganz oft in den Gemeinden, die da in einer ehemaligen Trafik entstehen.
Coworking, was heißt das für dich?
Wo man zusammen ein Büro sich teilt, Jungunternehmer, die jetzt nicht das Kapital haben, dass jeder sein eigenes Büro etabliert,
okay,
die teilen sich ein Büro und nutzen dazu einen Leerstand mitten im Zentrum zum Beispiel. Oder ich kenne das Projekt, was mir auch wahnsinnig gut gefällt, Kretzl Hotel heißt das, das ist ein Hotelkonzept, ganz nettes touristisches Konzept, das nicht sich in ein Gebäude etabliert, sondern das bewusst kleine einzelne Leerstände in Orten nutzt, in ein Hotelzimmer umbaut und vermietet.
Okay.
Und dann bist du halt in einer ehemaligen Bäckerei oder in einem ehemaligen Tapezierergeschäft, hast du dann dein Hotelzimmer drin. Das Gleiche funktioniert übrigens mit Seniorenwohnen. Mhm. Für Senioren, die vielleicht noch nicht unmittelbar betreut werden müssen, die ziehen dann gern wieder zurück in den Ort, nehmen eine kleine Garçonnière, die vielleicht in so einem ehemaligen Geschäft drinnen ist,
sind in einem Verband
nehmen wieder trotzdem. Genau am Dorfleben teil. Und das sind schon ganz hübsche Projekte, pfiffige, wie man diesen Strukturwandel vielleicht auch Herr werden könnte.
Wie sehr siehst du jetzt in Österreich, dass Handlungsbedarf besteht, ist ganz klar, oder? Wie sehr siehst du, dass sich das jetzt in die richtige Richtung entwickeln beginnt? Ist da das Bewusstsein schon da? Ich spüre es eigentlich noch zu wenig. Es ist eher, ja, das machen wir schon, wir lassen uns nicht reinreden. Mhm. Wie geht es dir da dabei?
Da geht es mir leider gleich, wobei ich sagen muss, gerade solche Möglichkeiten wie dieser Podcast oder auch die ganzen Unternehmungen, die ihr in dieser Schule, in der HBLFA Raumberg-Gumpenstein habt, die tragen doch dazu bei, weil die Vorträge, die wir halten dürfen, da den Podcast, den wir machen, das hören wieder wahnsinnig viele Schüler von euch, die dann wieder in die Welt hinausgehen, ja, und beruflich tätig werden und dann vielleicht schon mit einem ganz anderen Verständnis.
Aber
als Landwirt
20 Jahre
oder als Architekt oder, ja, als Bürgermeister vielleicht, ja, rausgehen, ey, und wissen, aha, da war doch einmal was mit dem Thema Bodenschutz. Also das tragt schon dazu bei. Aber die Entwicklung geht zu langsam.
Mir auch, ja.
Da hast du absolut recht. Und vor allem, wo ich das Problem sehe, es ist eine irreversible Entwicklung. Also wenn einmal der Häuselbauerteppich auf unseren Grünlandflächen, auf unseren landwirtschaftlichen Flächen steht, wirst du die Kuh nicht mehr vom Eis bekommen, sozusagen. Das ist dann da und das ist eine nicht umkehrbare Entwicklung. Und da tue ich mich schwer damit, weil, ja, man eben merkt, es geht woanders doch. Und bei uns dauert es halt noch, bis dieses Problem wirklich erkannt wird und angefasst wird. Und das geht ja nicht so leicht anzufassen, weil, ja, wir sind doch alle im Privateigentum, diese Grundstücke und so weiter. Ist ein politisch ein schwieriges Thema. Mhm. Kannst du keine Freunde gewinnen damit. Aber ein notwendiges Thema, glaube ich.
Ich denke es mir oft bei den Handelsketten, Lebensmittelketten, die ja teilweise wirklich Flächen großzügigst verbauen mit Parkplätzen, mit größeren Gebäuden. Und gleichzeitig lobt man Naturschutz, Biodiversität aus, ja, bei den Produkten, aber im Verhalten selbst ist man nicht nachhaltig unterwegs. Und es ist also nicht nur der Einzelne schon, weil er dort konsumiert, aber auch die spielen eine wichtige Rolle. Und, mhm, natürlich der Straßenbau spielt eine wichtige Rolle. Vielleicht muss Fläche einen Preis bekommen, oder? Wenn ich frische Fläche verbrauche, ja, dann kostet es was. Und mit dem Geld, das es mehr kostet, wird was anderes zurückgebaut.
Super,
oder?
Wäre
vielleicht
Zugang.
Auch ein Ansatz, oder?
Anderer Ansatz wäre vielleicht, dass man bei Architekturwettbewerben das Thema Bodenstrategie als verpflichtenden Punkt mit reinnimmt. Was ich in Vorarlberg einmal gesehen habe, die lassen zum Beispiel die Bauwerber höher und dichter bauen, wenn sie dafür aktiv Bodenpolitik oder mit dem Bodenfraß rücksichtsvoll umgehen, haben die gewisse Bonusfaktoren dann, was sie bauen dürfen und was nicht. Also es gibt da schon Regulatorien, die man angreifen kann. Und weißt du, die Einzel- oder die Gewerbeflächen ansprichst, das ist natürlich heftig. Gell? Also diese riesigen eingeschossigen Bauten mit den noch riesigeren Parkplätzen davor, da gibt es schon längst Möglichkeiten, wie man das besser lösen kann, indem man halt zweigeschossig oder eine andere Nutzung dann draufbaut, die Parkflächen vielleicht unter die Erde gibt, dass das Ganze kompakter ist. Es kostet alles Geld, das ist mir völlig klar, aber es ist einfach erforderlich.
Gut, dann hoffen wir, dass wir ein bisschen was bewegen mit unseren Aussagen und Podcast-Beitrag. Ich danke dir vielmals, dass du dich bereit erklärt hast, dass wir über das Thema sprechen konnten.
Danke für die Möglichkeit.
Ja, super. Und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast teilen. Wir haben sehr viele Themen, die interessant sind. Schauen Sie hinein, hören Sie hinein. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Raumberg, Gumpenstein.